ich suche Gott. Wo ist er? Wo ist Gott? Habt ihr ihn gesehen? Wo ist Gott? Hier oben? Wo ist er denn? Wo ist Gott? Wo ist er? Habt ihr ihn gesehen? Wo ist Gott? Ich suche Gott. Habt ihr ihn gesehen? Wo ist er? Ich werde es euch sagen. Gott ist tot und wir haben ihn getötet. Das ist mal ein Anfang von der Predigt, oder? Wo ist Gott, hat Nietzsche gesagt. Der tolle Mensch, ich habe mal gedacht, ich bin gerne ein toller Mensch, geht auf den Markt, tagsüber, mit einem Licht und ruft, ich suche Gott. Und sagt dann, wir haben ihn getötet. Das hat natürlich sein eigenes Leben bekommen. Er schreibt diesen Satz, oder diesen Absatz in De Fröhliche Wissenschaft. Ganz fröhliche Wissenschaft. Und was er meint, die Wissenschaft hat mal sein eigenes Bild von Gott gemacht. Der Gott, der da ist, wo wir die Welt nicht verstehen. Was wir so sehen, was passiert, wo wir denken, ja, da ist er nicht. Aber wenn etwas Besonderes passiert, genau da ist Gott. Und er gibt es Wissenschaft, er gibt es Sachen, die werden entdeckt. Und plötzlich gibt es viele Sachen, wo wir sagen, ach ja, Donner, Blitzen, nein, dat kunnen we schon erklären. Da ist Gott gar nicht. Und am Ende ist Gott nodig in Lücke und die Lücke werden kleiner und kleiner und kleiner. Am Ende denken wir, dass wir alles verstehen. Und es gibt keinen Platz mehr für Gott. Und Gott ist tot. Oder zumindest das Bild, was wir von Gott gemacht haben. Die Frage ist, wo ist Gott? Ist Gott nur in diese Lücke? Und wenn wir von Gott so ein Gott von Lücke machen, dann machen wir vielleicht auch so'n Bild von, wo ist denn Gott? Ja, wo ist er denn? Na ja, Gott ist da irgendwie da oben im Weltall. Und genau, Gott, der sitzt dann auf einer Wolke. Vielleicht so'n Gott, der so ein bisschen ernsthaft guckt. Vielleicht mal zu einem Urteil. Vielleicht hebben we wel zo'n beeld van God daar op een troon in de wolken met deze schöne, dikke engeltje met haven. Is dat onze beeld van God? Goed, dan gibt es irgendwann mal in de 60 jaren een man namens Yuri Gagarin, de eerste mens in Weltall, macht een ronde om de wereld en zegt dan, oder dat zal ik gezegd hebben, ik heb God niet gezien draußen. Gab es natürlich einige Leute, die gesagt haben, dann hätte er mal raussteigen sollen, vielleicht hätte er dann Gott gesehen. Aber die Frage, wo ist Gott, da geht es nicht so unbedingt darum, kann ich ihn irgendwo mal so hier auf einen Stuhl hinstellen und mal sagen, okay, genau da ist Gott. Wenn wir fragen, wo ist Gott, dann geht diese Frage viel tiefer. Dann geht diese Frage, warum spüre ich Gott nicht? Wenn Gott da ist, warum hat er nichts gemacht? Waar war er? Und ist er dann überhaupt da? Und das ist so eine Fragestellung, die speziell nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich aktuell wurde, auch in der Theologie. Ja, Gott ist Liebe, schön, aber dann gibt es Auschwitz. Und dann gibt es 6 Millionen Juden, die getötet werden. Wo ist denn Gott? Warum hat er nichts gemacht? Und 6 Millionen ist vielleicht eine Zahl, womit wir wenig anfangen können. Oder für mich 6 Millionen ist viel. 1, 2, 3 und dann wird es plötzlich viel. Es gibt 100 Leute hier, das ist schon viel. 6 Millionen ist 6.000 mal so viel. Ist einfach eine Zahl. Und dann ist die Frage, wo war Gott, ist ganz unpersönlich. Und gleichzeitig können wir auch sagen, ja, das war damals, aber wir vergessen dann auch, vielleicht auch jetzt mal rumzugucken und wir fragen uns vielleicht jetzt auch mal ab, wo ist denn Gott? Letzten Monat natürlich, wo war Gott in Israel mit diesem Angriff? Letzten Monat auch, wo war Gott in Gaza? wo auch viele Personen, Kinder, Babys gestorben sind, Unschuldigen. Gleichzeitig können wir uns fragen, wo ist Gott, wenn es 1,7 Millionen Afghanen gibt, die illegal in Pakistan sind und abgeschoben werden, die schon Jahrzehnte da wohnen. Warum greift Gott da nicht in? Es gibt hunderttausende Rohingyas aus Myanmar, die in Bangladesch sind. Es gibt Boko Haram in Nigeria, wo Christen getötet werden. Warum greift Gott niet ein? Warum macht nichts? Dat is die vraag, wo is Gott? En dat zijn natuurlijk immer nog diese Zahlen: Hunderttausende, Millionen. En irgendwie muss dat ook persönlich werden. En wat man nach dem Zweiten Weltkrieg sehr gut gemacht hat, ja, was, soweit man van gut reden kan. Es hat ein Gesicht bekommen, mehrere Gesichter. Zum Beispiel Anne Frank. Anne Frank ist Personifikation. Das ist einfach, mit Anne Frank sehen wir den Zweiten Weltkrieg in einer Person. Und wird es mal ganz klar, diese 6 Millionen Personen, das sind nicht 6 Millionen Personen, das ist 6 Millionen mal eine Person. Und auch wenn man in Israel ist, in Yad Vashem, wo das auch bedeutet Gedenken, ein Merkmal auch zum Gedächtnis, ich hoffe, dass man bald wieder in der Lage ist, normal in Israel zu kommen. Muss man zu Yad Vashem gehen, weil einfach daar jede Person einen Namen hat, gekannt wird, ein Gesicht hat, versucht wird, die Geschichte zu bedenken. Und es gibt da auch so einen Platz, wo alle Namen einfach vorgelesen werden. Egal wie alt die waren, musst du mir vorstellen, 6 Millionen Namen werden einfach vorgelesen, damit diese Name bleibt. Diese Gedanken, du bist kein Zahl. Eine von, aber du bist eine Persönlichkeit, du bist gekannt. Und dann wird es natürlich ganz persönlich, weil dann geht es um Fragen, wo war Gott? Und ich werde euch mal Geschichte erzählen, Alexander Kuiper. Und Alexander Kuiper ist mein Neffe. Und als ich 15 war, habe ich mal meine erste Rasier Erfahrung bekommen. Mein Vater hat mich gelernt, wie rasiert man sich ordentlich. Und mein Bruder ist 16 Jahre älter, war schon verheiratet. Er und seine Frau haben ein Kind erwartet. Und natürlich, als mein Vater halbwegs war, wurde geklingelt. Da war mein Bruder. Und wir haben natürlich gedacht, das ist cool. Er kommt mal, weil da, Baby, es gibt ein Geburt. Und da hat geklingelt. Und hat nur ein Ding gerufen. Nicht, wo ist Gott? Er hat nur gerufen, es ist nicht gut. Und für mich ist diese Geschichte so ein Leiden auf der Welt, wo ich nicht weiß, wieso ist das passiert? Warum ist das passiert? Warum hat Gott nicht eingegriffen? Alexander hat 11 Tage gelebt. Ist irgendwie jetzt auch in unsere Familiengeschichte, teilweise Teil geworden, aber auch ja, verdeckt ein bisschen. Nachher hat sich herausgestellt, mein Schwägerin hat Problemen mit ihr Schilddrüse und hat Medizinen bekommen, hat dann aufgehört, ist zu früh zwanger geworden. Irgendwie gab es noch diese Medizinrest im Körper. Deswegen war er nicht juist als lebensfähig oder wie man das nennt. Gut, dann gibt es jetzt eine Erklärung, eine wissenschaftliche Erklärung. Bin ich denn jetzt zufrieden? Ich meine, ich kann es erklären. Ich habe alles wissenschaftlich erklärt, da brauche ich Gott nicht, oder? Trotzdem gibt es daar eine Lücke. Eine Narbe, die noch immer da ist. So wie ich gerade gespürt habe, tiefer ist, als ich gedacht hatte. Und genau, da ist die Frage, wo ist Gott? Warum hat er da nicht eingegriffen? Und nachher, als wir dann Alike kennengelernt haben, wir uns verheiratet, haben wir eine super tolle Gemeinde gefunden. Wir hatten eine jung Erwachsenenkreis. Maar zo heißt das für Leute, die ein bisschen älter werden und sich trotzdem jung fühlen. Wir eine super tolle Zeit hatten mit Leuten, gerade Studium hinter uns. Das Leben fängt an, allerhande Pläne. Und da haben wir auch ein paar Leute kennengelernt. Eine Freundin von uns hatte irgendwie Probleme mit ihr Bein, Probleme mit ihr Hüfte. Und dann wurde sie irgendwie aufgeschwollen und da kam Wasser rein. Und irgendwie, das war unerklärbar medizinisch. Und am Ende müsste sie dann mit Stützen laufen. Und nachher ist sie in einen Rollstuhl gelandet. Wo wir immer uns gefragt haben, wir haben gebetet. Wieso passiert das so jung? 25, 26, landet in een rolstoel. Een vriendin had een ervaring met seksuele misbruik. Was dan ook hoogkam. Wo sie zich niet getrouwd had, irgendwie zich toe een beziehung anzugehen. Natuurlijk, wenn man zo verletzt is, dan is alles pijnlijk. En voor sie waren ook die vragen: wo is Gott? Waarom? Wie kom ik hier raus? Andere Freundin, ihr Freund, ihr Mann, frisch verheiratet, ein paar Monate, waren unterwegs und jemand ist ihnen entgegengefahren, hat gemeint, dass er ohne Probleme nach ein paar Gläser Alkohol noch Auto fahren kann. Ist voll reingefahren, er ist gestorben, sie ist schwer verletzt. Wo ist Gott in so einem Moment? Und in so einem Moment wird ein Wo ist Gott? In so einem Moment wird so eine Geschichte ganz persönlich. Und da kann man natürlich in der Bibel lesen. In der Bibel gibt es viele Stellen und es gibt viele Stellen, wo man unglaublich viel Hoffnung bekommen kann. Aber irgendwann, sag mal, super toll, und, aber trotzdem, es schmerzt, es tut weh. Wo ist Gott? Und ich habe dann Psalm 88 gefunden. Und Psalm 88 habe ich gefunden, weil es mal jemand gab, der war Hausmeister in einer Gemeinde, wo 40 Jahre war und hat immer mal brav gesammelt, worüber wurde gepredigt und welche Lieder wurden gesungen. Und es war eine Gemeinde, wo nur Psalmen gesungen werden. Das heißt, 8 Psalmen pro Gottesdienst, 2 Gottesdienste pro Sonntag, auch nochmal zwischendurch. Hat gesagt, Psalm 88, darüber wurde nie gepredigt, wurde auch nie gesungen. Da habe ich gedacht, die nehme ich. Das ist kompliziert, nehme ich. Challenge, gehe ich an. Und ich verstehe schon, warum darüber nie gepredigt wurde. Oder fast nicht. Es geht um Psalm 88, um ein Lied von Heman. Und der Heman, wer war? Ja, keine Ahnung. Da wird mal beschrieben in Chroniken, dass es da die 3 Personen gibt, die wirklich mal begabt waren, inspiriert vom Heiligen Geist, der Lieder geschrieben haben. De Heman, war einer davon. Asaf kennt man vielleicht op mehrere Psalmen. De Ethan, glaube ich, auch noch in de nächste Psalm. Ja, aber Lieder geschrieben. Von Heman haben wir nur einen Psalm. Und die möchte ich gerne mit euch lesen. Weil der beschreibt ziemlich gut, wie man sich fühlen kann, wann das so im Leben das eine oder andere nicht so läuft, wie man das gerne hätte. Für den Chorleiter, ein Psalm der Nachkommen Korachs. Eine Unterweisung des Echrachites Heman. Herr, mein Gott, mein Retter, Tag und Nacht rufe ich zu dir. Höre mein Gebet. Vernimm mein Schreien, denn mein Leben besteht aus Schmerzen und Leid. Ich bin dem Tode nah. Ich werde zu denen gerechnet, die dem Tode nahe sind, wie ein starker Mann, den Kraft verlassen hat. Sie haben mich dem Tod überlassen, wie ein Erschlagener, der im Grab liegt. Selbst du hat mich vergessen. Und ich bin von deiner Hilfe verlassen. Du hast mich in die tiefste Grube geworfen, in die tiefste Finsternis. Schwer lastet dein Zorn auf mir. Welle um Welle bricht über mich herein. Du hast mich meine Freunde fremd werden lassen. Voller Abscheu haben sie sich von mir abgewandt. Ich bin gefangen und sehe keinen Ausweg. Meine Augen sind schon ganz blind von Tränen. Jeden Tag rufe ich dich um Hilfe her. Ich erhebe meine Hände im Gebet zu dir. Was nützen deine Wunden den Toten? Stehen sie etwas auf und loben dich? Verkündet man im Grab deine Gnade? Wird bei den Toten deine Treue gerühmt? Kann die Finsternis deine Wunder erzählen? Oder wird etwa im Land des Vergessens deine Gerechtigkeit gelobt? Herr, ich aber rufe zu dir, schon am Morgen flehe ich dich an. Herr, warum hast du mich verworfen? Warum wendest du dich von mir ab? Von Jugend an war ich krank und dem Tode nah. Ratlos stehe ich vor deinem schrecklichen Handeln. Dein erbitterter Zorn hat mich niedergeworfen und deine Schrecken haben mich vernichtet. Jeden neuen Tag umgeben sie mich wie Wasserfluten und schließen mich ein. Du hast mir meine Freunde und Verwandte genommen. Alles, was mir jetzt noch bleibt, ist Finsternis. Und dann gibt es nicht so wie viele andere Psalmen, aber du, Gott, hat das durchbrochen und hat... Nein, der Psalm und auch in anderen Übersetzungen wird es nicht besser. Der Psalm endet in Finsternis. Und irgendwie finde ich das beim Lesen, habe ich gedacht, ja natürlich, wie sollte man über so einen Psalm predigen? Weil das ist dunkel. Gott hat mich verlassen, meine Freunde haben mich verlassen, ich fühle mich schlecht. Ich finde es aber toll, dass es einen Psalm in der Bibel gibt. Weil das Leben ist nicht immer Halleluja. Und das Leben ist nicht immer super. Und manchmal funktioniert es auch nicht, wenn wir uns einfach sehr schlecht fühlen. Dass wir beten und dass es dann plötzlich alles gut geht. Deswegen, wenn du mal so jetzt so'n Periode hast, is deze psalm voor dich. Wel, wat we jetzt sehen in deze psalm, sind twee Sachen, die Heman, vind ik, sehr schön beschrieben hat. Das erste, er hat es überhaupt aufgeschrieben. Was auch in dir umgeht, erzähle es, schreib es auf. Mach kein Kopfkino daraus. Und das zweite, er hat Gott adressiert. Er weiß, wohin er hingehen muss mit zijn Klagen. Und es ist so ähnlich wie in Hiob, der auch klagt und der auch zu Gott sagt, eigentlich, das ist nicht fair. So sagt er das. Darf man auch zu Gott sagen irgendwie? Ich verstehe es nicht. Warum? Das heißt, was du mitnehmen kannst, redet darüber, redet mit Gott darüber. Wir haben gehört, es gibt nach Gottesdienst Möglichkeit zu Gebet. Kann auch mit jemand anderen sein, aber... Such dir jemand, um es zu sagen. Und wenn es längere Zeit dauert, es gibt natürlich auch professionelle Möglichkeiten. Auch das natürlich. Es gibt Leute, die ein bisschen mehr wissen, wie man das besser machen kann. Wenn du jemand kennst, der auch in so einer Psalm 88 Phase ist, kannst du das Gleiche machen wie die Freunde von Hiob. Zumindest das Erste, was die machen. Sie haben ein Ding gut gemacht, oder eigentlich zwei Dinge. Die Freunde von Hiob haben gesehen, es geht Hiob nicht gut. Und was haben die gemacht? Die sind zu ihm gekommen. Das ist mal gut. Jemand suchen, auch wenn jemand in tiefe Elend steckt. Und das Zweite, was die gemacht haben, die haben sich einfach zu ihm gesetzt und haben nichts gesagt. Manchmal ist es auch gut, einfach nichts zu sagen. Nicht zu sagen, bete doch mal oder ich bete, dass es dir besser geht. Da wird gebeten, passiert nichts. Ich bete mal, dass du mehr Glauben bekommst, damit du es verkraften kannst. Passiert nichts. Ich meine, gute Ratschläge sind vielleicht gute Ratschläge, aber landen vielleicht auch ganz falsch. Deswegen einfach dabei sein ist schon wichtig. Genau, diese Psalm... Geht nicht über eine Person an sich. Ich meine, was wir im Alten Testament lesen, das ist etwas, was Gott zu Israel sagt. Und oft sind Sachen, die daar zu Israel gesagt werden, natürlich für ein Kollektiv. Israel als Gesamt, Volk von Gott, der auch zu Gott sagt, Gott, wir sehen dich nicht. Unsere Freunde, wir haben keine Freunde. Wir sind unsere Freunde. Genau was jetzt auch in Israel gesagt wird. Auch was Juden sagen, wir sind dann unsere Freunde. Ich spüre dich nicht. Ja, das heißt, diese Wo ist Gott-Frage spielt auch für Israel eine Rolle. Und für Israel, für Gottes Volk, für die Juden war natürlich auch dann wichtig, okay, wo finde ich dann noch jemanden, dem ich vertrauen kann? in de persoon van God, die ook gesproken had, der God die ook gezegd had, ik heb dich bij deinen namen gerufen. Ik ken dich persoonlijk. Du Israel, Jacob, Israel, als volk, ik ken euch, maar ook ik ken dich persoonlijk. En du bist voor mij. Genau deze, du bist voor mij, is iets wat voor Israël, iets wat ze de ganze tijd vastgehouden had. God had ze gekend. Wie? Zo eerst maar als God Mozes begegnet is in deze gebusch, dat gebrand had, maar niet verbrand worden. Dan in deze wolken, als er voor Israël door die wüste gegaan is. Dan in tempel, waar in de wolken kwamen deze tempel omringd had, waar het volk zei had, God is jetzt in onze tempel, God is bij ons. Maar dan werd het land eroberd, de tempel werd zerstört, die gingen naar Babel, durven dan terugkomen, durven die tempel weer opbouwen. Maar dan gibt es keine Wolken. En dan zegt Israël, wo bist du? En het einzige wat die hadden, was aufgeschrieben worden. Die Aussage van God, die es gab in de Torah, in de Tanach. Ik heb dich bij deinen Namen gerufen. Du bist von mir. En es gibt Propheten. En Propheten die sagen, es gibt mal einen Tag, dass dieser Tempel wieder so wird wie vorher. Deze tempel van Salomo. Es gibt jemand, der es wirklich gut macht. Malachi profetiert davon. De Herr, der mächtige Gott, antwortet, ich schicke mijn Boten voraus, der mein Kommen ankündigt und mir den Weg bereitet. Noch wartet ihr auf den Herrn. Ihr wartet schon lange Zeit. Ihr wünscht euch den Boten herbei, der mein Bund mit euch bestätigt. Ich sage euch, ist schon unterwegs. Gut, die hebben dan gezegd, is schon unterwegs. Het dauert vielleicht een beetje langer, maar God had es gezegd, God had es versprochen. Is unterwegs. En dan zegt hij, ganz plötzlich werde ich de Heer in mijn Tempel einziehen, der Erlöser komt. En Malachi, ik meine, dat was irgendwie nach der Neubau der Zweite Tempel, 500 voor Christus. En das Volk had dieses Versprechen. En dan musste man denken, Malachi ungefähr 400 voor Christus, du bist dann ein Jude. Im Jahr 0, sagt man, vor 400 Jahren hat Gott das versprochen. Wie cool. Als ob wir jetzt sagen, in 1623 hat Gott etwas versprochen. Wie cool. Ich halte mich daran fest. Ich mache das. Was ist in 1623 passiert? Es gab ein sehr tolles Lied, das damals geschrieben wurde. Georg Weisel. Macht hoch die Tür. Das kennen wir noch. Ich habe mal gedacht, das wäre schön. 1623, eine Ewigkeit her. Für mich ist das irgendwie für die Holländer im 80-jährigen Krieg, als wir mit der Spanier gekämpft haben. Ich meine, jetzt machen wir das nur noch mit Fußball, dass wir kämpfen. Aber das ist eine Ewigkeit her. Und wir halten da uns an fest. Vor 400 Jahren hat Gott etwas gesagt. Wir halten uns daran fest. Es dauert, aber er wird es machen. Aber das war die letzte Prophezeiung, die wir haben. Und dann hat Gott nichts mehr gemacht. Gut schon. Das Land wurde nachher wieder erobert. Die Griechen kamen, dann kamen die Assyrer. Dann gab es jemand, mit Namen Antiochus IV, Epiphanes, der mal gemeint hat, ich platziere eine Statue von Zeus mitten im Tempel. Ich meine, der Tempel wird entweiht. En dan, 164 voor Christus, gibt es dann eine Gruppe, Maccabeer, die man sagen. Wir fangen an mit einem Guerillakrieg. Und die haben das Land erobert, die haben diese Tempel wieder eingeweiht, oder die Tempel wurden wieder eingeweiht. Ja, das war so 160 Jahre vorher, so denk mal, das ist so 160 Jahre früher. Genau daran hielten wir uns fast. Diese Maccabeer haben das gemacht. Und da gab es ein Wunder, weil diese Tempel, es gab nur noch Öl für einen Tag. Und die Aussage war, der Menorah soll brennen mit geweihtem Öl. Es gab nur noch für einen Tag dieses Öl. Das Wunder, was passierte, es gab 8 Tage Öl. Und diese 8 Tage haben gereicht, um neue Öl zu machen, das einzuweihen. Das feiern die Juden im Chanukka-Fest, im Lichterfest. Wie gesagt, 164 voor Christus. Daar is schon was passiert. Gott hat eingegriffen. Gott hat ein Wunder gemacht. Und das Interessante, die feiern das natürlich noch jedes Jahr. Und die feiern das immer mal Anfang Dezember. Das heißt, 7. bis 14. Dezember, 8 Tage, wird das Lichterfest gefeiert. Das ist natürlich schon ein Hinweis. Und das Lichterfest bedeutet auch, es ist dunkel, es ist Finsternis. Wir leben in diesem Psalm 88, das haben die auch gesagt. Ich meine, wir haben kein Land, kein Tempel, wo ist Gott? Wir haben nur noch ein Ander. Woran halten wir uns fest? An was Gott versprochen hat. Zum Beispiel in Jesaja, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht, hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Ohne Hoffnung, die in ihrem Psalm 88 leben. Und wann es dunkel ist, haben wir es gerade gehört, brauchen wir Licht. Und wann es um Licht geht, denke ich immer an diese eine Aussage, das sei Licht. Gott spricht schon am Anfang, das Erste, was er in der Schöpfung macht, so ungefähr am ersten Tag, Gott spricht, es werde. Und wenn Gott sagt, es werde Licht, dann wird es Licht, dann wird es hell. Und Johannes, der Apostel, der schwärmt davon und der singt ein Lied. Melodie gibt es nicht mehr, aber die Wörter gibt es noch im 1. Johannes. Und das spielt auch ein bisschen mit griechischer Philosophie. Wort Logos, das ist irgendwie in die griechische Philosophie, dieses, das Wort war das Erste, Anfang, das Anfang von alles ist das Wort. Das heißt, das spielt er mit. Es spielt auch mit Hebräisch, wo Wort, dabar, bedeutet Wort und Handeln. Irgendwie, es gibt keine Worte, ohne dass es auch Konsequenzen hat. Das heißt, Wort, Handeln, Anfang, damit spielt er. Das heißt, diese Anfangstext können wir auch leicht übersetzen. Und da steht er, in Anfang war Jesus. Und Jesus war bei Gott und Jesus war Gott. Jesus war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch Jesus und ohne Jesus wurde nicht eins, was geworden ist. In Jesus war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Das Licht scheint in diese Psalm 88 Erfahrung. Und die Finsternis, Psalm 88, hat Jesus nicht erfasst. Das ist super. Ende Geschichte oder nicht? Naja, der Finsternis hat es nicht erfasst. Aber der Finsternis hat es schon versucht. Kurz nach Jesus geboren wurde, gibt es schon wieder einen Mord. Es gibt ein Schreien von Müttern, die ihre Babys vermissen. Eine Stimme ist in Rama gehört worden, weinen und viel wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder und sie sollten sich nicht reuzen lassen, weil die Kinder nicht mehr sind. Gott, in Jesus kommt Gott auf diese Erde. Und dann passiert so etwas. Wo ist denn Gott? Ist das dann doch nicht die Lösung? Ein Lied, was ich in Finnland gelernt habe, ich habe ein Auslandssemester in Finnland gemacht und irgendwie ist die Frage, wieso muss ich dahin und wieso lande ich dann viele Jahre später mit mijn schönen niederländische slang dan hier in Deutschland? Vielleicht um zu erzählen, ich habe dieses Lied in Finnland gelernt. God moves in mysterious ways his purpose to perform. Und ich habe die letzten Wochen habe ich versucht, auf YouTube das Lied zu finden und es hat immer andere Lieder vorgeschlagen. Ich habe es gestern endlich gefunden und ich war wieder voll in meine, wow, coole Zeit war das. Aber dieses Lied war für mich sehr wichtig, weil diese Aussage, Gott bewegt sich irgendwie auf Art und Weise, die ich nicht verstehe. Aber das macht er, um sein Ziel zu erreichen. Weil Jesus kommt und das bedeutet nicht, dass alles gleich gut wird für alle. Jesus kommt und er sucht einzelne Personen. Da kommt zum Beispiel zu einem Bad in Bethesda, wo ab und zu mal das Wasser sich bewegt. Und wenn das Wasser sich bewegt, soll der Erste, der reinkommt, geheilt werden. Und da gibt es einen Mann, der da, oder jedenfalls in dieser Filmszene, der sagt, ich liege hier schon 38 Jahre und ich habe keiner, der mich reintragen will. Genau. Wo ist Gott? Ich, alle Freunde haben mich verlassen, ich werde nicht geheilt, ich bin hier tief in mein Elend. Wo ist denn Gott? 38 Jahre, ich fange dann an zu denken, 38, eine Zahl, das bedeutet etwas. Ich habe dann in mein Bibel-App vor 2 Wochen eine Stelle gefunden aus 5. Mose 2, wo das Volk in der Wüste ist und Gott sagt, ihr wart jetzt 38 Jahre in der Wüste. Jetzt steht auf, geht über diese Bach und geht Richtung versprochene Land. Das heißt, die sollen jetzt sich aufmachen aus der Wüste, aus der Platz, wo Gott nicht war, wo die nicht sein sollte, zum versprochene Land zu gehen. Und diese Mann, nach 38 Jahren, soll zum Gottes Versprechen gehen. Und dafür muss er nicht nochmal ins Wasser springen oder so. Es reicht ihm, wenn er Jesus begegnet. De ene of de andere had vielleicht dieses Bild erkannt aus The Chosen. Vind ik een super tolle Serie, die die Bibel ergänzt, niet ersetzt. Wel, es gibt viele Sachen, auch in diese Folge, wo ich denke, naja, so steht das nicht in der Bibel. Das macht die Geschichte aber super spannend. Ich meine, ein bisschen Spannung muss auch sein. Aber irgendwo diese Begegnung von Jesus mit diesem Mann hat mich sehr berührt. Und auch in der allererste Folge, erste Staffel, gab es schon dieses Bild, wo Jesus Maria begegnet. Und wir lernen Maria kennen. Wir wissen nur aus der Bibel, der Maria von Magdala hat 7 Dämonen, hat ein Psalm 88 Leben. Jesus sieht sie, sie rennt weg. Und beim Wegrennen steht Jesus hinterher und sagt nur Maria. Und für sie ist das Moment, wo alles, wo sie aufhört, weil sie hat einen anderen Namen. Alle kennen bei ihr anderen Namen. Jesus sagt, Maria, ich kenne deinen Namen. Ich kenne dich persönlich. Und Jesus ruft sie bei ihrem Namen. Und sie dreht sich um und folgt Jesus. Genau. So steht das auch nicht in der Bibel. Aber ich finde die Geschichte super, weil das passt. Jesus kennt Personen bei ihren Namen. Und deswegen ist Jesus gekommen, um Personen zu begegnen. Nicht um etwas Allgemeines zu machen. Irgendwie mal so, und jetzt wird alles gut. Jesus kommt, um Personen zu begegnen. Und macht das oft auf eine Art und Weise, wo ich denke, ich verstehe das nicht. Ich kann nur sagen, die Freundin, die in den Rollstuhl gelandet ist, ja, we hebben gebetet. Und irgendwann wurden alle Schmerzen weniger und sie läuft wieder. Diese Freundin mit ihren Problemen in sexuellem Missbrauch, sie hat sich wieder getraut, sich mit Leuten zu begegnen en Beziehungen anzugehen, ist jetzt verheiratet, hat Kinder. Andere Freundin, auch wieder geheiratet, Schmerz bleibt. Und das Schöne ist, wenn wir auch sie besuchen, schön die Familie zu sehen, 3 Kinder. Aber es gibt auch noch dieses eine Bild im Wohnzimmer mit ihrem ersten Mann. Genau, die Narbe bleibt. Wo sie auch sagt, keine Ahnung, warum. Aber Gott ist jetzt nah. Und ich kann ihr das nicht nachsagen. Ich meine, das ist ihre Geschichte. Und ich kann ihr nur zuhören und denken, danke Gott. Gott macht das oft auf eine Art und Weise, die ich nicht verstehe. Und ich muss das auch nicht verstehen. Weil wenn ich nicht alles verstehe, wie das funktioniert, wie Gott funktioniert, dann habe ich irgendwie wieder so ein Bild gemacht von Gott. Und kann ich Gott in meine Hosentasche stecken und passt alles. Aber genau darum geht es bei Gott nicht. Es geht nicht darum, dass wir ihm in alles genau verstehen, damit wir ihm erklären kunnen. Ich meine, dann ist es onze Gott, onze Bild von Gott, was wir gemacht haben. Er bewegt sich auf Art und Weise, die ich manchmal nicht verstehe. Und damit er das mal wirklich ganz persönlich machen kann, nicht nur für Maria und nicht nur für diesen Mann, die da 38 Jahre war, braucht er etwas, was komplett unerwartet ist. Ich meine, Weihnachten ist schön, ein Baum ist schön, Geschenke sind schön. Und geht es gar nicht. Es geht nur um ein Ding. Gott kommt nur auf diese Erde, um für unsere Sünde zu sterben. De Finsternis denkt, ich habe das Licht erfasst. Weil am Mittag bei der Kreuzigung wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis, diese Psalm 88, dauerte 3 Stunden. Gegen 3 Uhr schrie Jesus laut: Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt: mein Gott, waarom hast du mich verlassen? Jesus ist im tiefsten Psalm 88. Freunde verlassen, alles tut weh. Und er ruft laut: wo ist Gott? Er ist in diese tiefste Finsternis, damit er uns erlösen kann von unserer Sünde, dass er uns versteht in was wir erleben, dass er mit uns mitmacht. Und er steht auf, damit die Finsternis Jesus nicht erfasst. Und dann kommt die Szene, die ich erwarte. Nicht in de eerste Folge, in de eerste Staffel van The Chosen, aber in de letzte Staffel. Irgendwo ganz am Ende, wo ich erwarte, dass es wieder eine Begegnung gibt von Jesus mit Maria. Wo Maria denkt, Jesus ist tot, alles ist wieder zu Ende, tiefste Boden. Ich bin wieder komplett erschüttert. Psalm 88, es ist der Gärtner, die da irgendwo steht, wo Jesus dann sagt, Maria, und Maria sagt, mein Herr. Jesus, der dann sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, ich kenne dich in deinen Verletzungen, in dein Leid. Der nur ihren Namen sagt. Er kennt sie. Jesus sagt Maria, weil Jesus sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Diese Aussage im Alten Testament, die für Israel gesagt wurde, kann sein. Du Jakob, du Israel, das macht er jetzt persönlich. Das macht er jetzt persönlich für Maria, das macht er jetzt auch für dich und für mich. Er schickt dann den Heiligen Geist. Wel, Gott, der irgendwie mal als Wolke in de Tempel ist. Das ist ganz Abstand. Jesus, der auf Erde ist. Der neben mir laufen könnte. Wenn ich da mal vor 2000 Jahren gelebt hätte. Ist natürlich begrenzt in einigermaßen begrenzt in Zeit, in Platz. Der Heilige Geist aber, der geschickt wird, wird zu allen geschickt. Der Gläubige. Und dann schreibt Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr ich lebe, sondern Christus. Christus lebt in mir. Das heißt, wo ist Gott? Christus lebt in mir, in mir. Nicht neben mir, nicht irgendwie auf einer Wolke, nicht rundum. Er will in dich leben. Das bedeutet auch, dass wenn du mal so hier Gespräche hast mit anderen, dass es mal auch eine Gottesbegegnung gibt. Dass mit was du sagst, du auch anderen ermutigen kann. Zum Beispiel jemand, der ein bisschen in de tiefe steckt, der diese Psalm 88 kennt. Damit du auch so ein Licht sein kannst. Dass Jesus in dir lebt, bedeutet auch, dass du als Kind des Lichts wandelst, auch wenn du das nicht empfindest. Das will ich auch nochmal betonen. Maria hat Jesus gekannt. Und trotzdem gab es mal wieder diese Wellen, wo es hoog und tief war. Und genau auch bei de Jünger von Jesus. Es gab Momente, wo die volle Vertrauen waren. Und es gab Momente, wo die komplett gezweifelt haben. Und das ist uns Menschen nicht ungewöhn. Auch das haben wir. Was wir haben, sind diese Aussagen von Gott. Was wir haben, sind das Wissen. Das, was Gott sagt in der Bibel, dass er das auch macht. Auch wenn wir das nicht empfinden. Ich meine, wenn ich das wieder empfinde, wenn ich mal wieder erwarte, dass Gott macht, was ich will, dann ist Gott so wie eine Art von Maschine. Ich werfe 2 Euro rein und ich ziehe etwas raus. Gott macht das auf seine Art und Weise. Mysterieus, nicht so wie ich erwarte, aber er macht das. Er macht, was er verspricht. Weil bei allem steht, ich habe dich bei Namen gerufen. Du bist von mir. Amen.